ARD.
Thomas, jetzt zeig mal her.
Ja, warte mal.
Hier.
Da ist sie.
Oh, guck mal, die ist ja richtig schick, Mensch, hier. In weiß und grün gehalten und dann steht hier Thomas Balster, Abteilung Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Umwelt bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und ihr sitzt, das ist ja kein Geheimnis, kann man sagen,
genau,
in Tiensen 22 in 25373 Ellerhoop.
Einem der schönsten Dörfer im Kreis Pinneberg, wie mein Kollege immer zu sagen pflegt. Das ist was Wahres dran. Das Arboretum gleich um die Ecke. Jetzt habe ich die Werbung für dieses schöne Dorf auch noch untergebracht.
Ach du Schelm, du. Und jetzt zeige ich dir mal meine.
Okay.
Ah, das ist auch schön gehalten.
Ja, das kann man gut lesen. Auch eine schöne Größe, die ich gerade jetzt noch wahrnehmen kann. Samir Schauki, freier Mitarbeiter, Redaktion Aktuelle Sport, Norddeutscher Rundfunk, Landesfunkhaus Schleswig-Holstein, am Schlossplatz, das kennt jeder, in 24103 Kiel.
Ja, siehst du, die ist sogar aktuell.
Perfekt.
Nicht, dass ihr euch wundert, was wir gerade vorgelesen haben. Das waren unsere Visitenkarten, denn wir wollen heute mit euch nämlich über das schnacken, was quasi die Visitenkarte zu unserem heimischen Garten ist, nämlich der Vorgarten.
So ist das. Die Visitenkarte des Hauses, so wird der Vorgarten ja auch bezeichnet. Oder, das gefällt mir eigentlich noch anders, die Vorspeise. Der Prolog zu dem Grün, das sich hinter dem Haus aufhält. Oder offenbart, muss man ja auch so sagen. Und weil der erste Eindruck entscheidend ist, muss man einfach sagen, kommt diesem Vorgarten eine ganz besondere Bedeutung zu.
Schnacken wir gleich ein bisschen mehr drüber. Erstmal schön, dass ihr wieder reinhört bei Im Grünen Bereich, dem NDR Garten Podcast, dem neuen NDR Garten Podcast. Wir sind ja jetzt letztendlich erst in der vierten Folge.
Ach ja, stimmt. Mir kommt das schon viel länger vor. Aber ist ja so. Der Frühling, der deckt sein grünes Kleid über alles. Und das geht so schnell. Alles wächst so schnell. Und darum geht das mit dem Podcast auch. Der wird ordentlich gedüngt und gegossen. Und darum entsteht da auch so ein schnell wachsender Podcast, wo ich immer denke, Wahnsinn, schon die vierte Folge.
Aber das ist ja auch, weil wir jede Woche eine neue Folge machen, die es in der ARD Audiothek gibt. Und ihr habt wahrscheinlich gerade reingesurft. Diese Folge, vielleicht habt ihr schon erkannt, kommt aus Kiel. Wir sind eure Hosts, und zwar Thomas Balster.
Und natürlich Samir Schauki.
Und jetzt geht's gleich mal los.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten Podcast.
So, nachdem wir unsere Papiervisitenkarten weggelegt haben, schauen wir doch jetzt mal in deinen wirklichen Vorgarten. Und deshalb gehen wir mal um dein Haus rum und dann kann ich mal beschreiben, wie es bei Thomas Balster im Vorgarten aussieht. Also ich sehe diverse Bäume, ich sehe Hecken. In der einen Hecke sehe ich auch eine Rose, ist das, ne?
Genau, das sind naturnahe Bodendecker und Kleinstrauchrosen mit drin. Natürlich ein paar Kübel, wo Stauden, Gehölze, ein- und mehrjährige Pflanzen drin sind.
Und jetzt haben wir es gerade schon gehört, ne? Da ist ein Auto vorbeigefahren. Das ist eine der Herausforderungen, die man im normalen Vorgarten hat, ne? Also wir haben quasi nicht wie hinten in deinem richtigen Garten, wo du ja eine ruhige Oase hast, sondern vorne ist viel Betrieb. Was gibt es denn noch für Herausforderungen im Vorgarten?
Wir wollen die nicht so schönen Sachen verdecken. Mülltonnen beispielsweise, Briefkästen, die teilweise auch nicht so wunderbar aussehen. Also da spielt sich so viel ab und da geht es darum, dass man das Sinnvolle, das ökologisch Sinnvolle mit dem Nützlichen und wirklich Ansehnlichen verbinden kann.
Da kann man dann zum Beispiel auch einen Carport begrünen oder mit Kletterpflanzen versehen, ne? Also da gibt es viele schöne Möglichkeiten. Was nicht schön ist, um mal gleich zum Gegenteil zu springen, was man aber auch eine Zeit lang sehr, sehr viel gesehen hat, weil es einfach pflegeleicht ist, sind diese Betonwüsten, diese Vorgärten des Grauens.
Richtig.
Zum Glück nimmt das wieder ab, aber nur ganz kurz, was sind denn die Nachteile oder warum sollte man das nicht machen?
Sie sind eigentlich ökologisch wertlos. Sie zerstören den Boden, sie heizen sich ganz doll auf im Sommer. Und man muss auch einfach dazu sagen, dadurch, dass man oftmals den Boden ja versiegelt, Folie unterlegt, kommt es bei Starkregenereignissen dazu, dass das Wasser nicht vernünftig versickern kann. Und dann haben wir die nächste Katastrophe, Stauwasser, Staunässe, die sich im ganzen Garten auch ausbreiten kann. Das ist nicht schön, das will keiner und es sieht einfach total ätzend aus. Also von daher, das braucht kein Mensch.
Bringt auch nichts, wenn man einen schicken Sportwagen reinstellt.
Nee.
Ist einfach nicht schön, gebe ich dir vollkommen recht. Und jetzt können wir quasi die Werbung dafür machen, dass wir es nicht so machen. Und deshalb kannst du ja mal kurz erklären, was für Vorteile ein begrünter Vorgarten hat.
Die vielen Pflanzen im Vorgarten, auch Kleingehölze beispielsweise, die kühlen, spenden Schatten im Sommer. Man kann sich schön auch im Vorgarten darunter aufhalten, mit dem Postboten Schnack halten zum Beispiel. Sie schlucken Lärm und filtern Feinstaub, sehen einfach fantastisch aus. Der ästhetische Wert sollte dort im Vordergrund stehen. Und Blütenpflanzen, die man dort wunderbar integrieren kann, in Form wie zum Beispiel auch von Zierlauch, der auch in Kübeln reinpasst. Die sind wertvoll für Insekten und Vögel, sehen prima aus und da kann man das Angenehme mit dem Nützlichen optimal verbinden.
Und dass du wirklich Vögel hier reinlockst, das können wir jetzt mal kurz hören. Wir sind jetzt einfach kurz 5 Sekunden leise. Das ist doch mal ein richtig schönes Vogelkonzert gewesen. Ich muss aber sagen, dass wenn ich in deinen Vorgarten blicke, sehe ich, dass du da die ein oder andere Herausforderung hast. Denn während ich nach rechts schaue, da in die Ecke bei der Hecke, dann sehe ich, dass es da ein schattiges Plätzchen ist. Schaue ich jetzt aber nach links, dann scheint da schon so ein bisschen die Sonne durch. Das heißt also, Standortplanung nicht ganz so leicht beim Vorgarten. Und wahrscheinlich ist es deshalb essentiell wichtig, dass wir die Bepflanzung richtig planen, damit es später keinen Frust gibt, weil dann sage ich auf einmal, hey, warum kommt die Rose an der Stelle nicht? Und dabei habe ich sie einfach an den falschen Ort gepflanzt.
Richtig. Und da habe ich zum Beispiel schon einen Problemlöser gleich vor die Haustür gesetzt, so einen Kasten mit mobilem Grün. Da befindet sich zum Beispiel eine Kletterpflanze drin, die standortgerecht ist, eine Clematis, die wunderschön aussieht, am diesjährigen Holz blüht und schnittverträglich ist. Und drumherum habe ich zum Beispiel verschiedene Gewürzpflanzen reingesetzt, die ein bisschen mehr Sonne benötigen. Die Clematis brauchen einen halbschattigen Bereich. Und ich rücke dann immer ein bisschen rum. Wenn ich zum Beispiel die Gewürzkräuter und andere Pflanzen, die da mit drin sind, die ich fürs Grillen gut verwenden kann, benötige, dann nehme ich die nachmittags, wenn die Sonne scheint und hier hinten ist, mit zum Grill. Und ansonsten lasse ich sie vor der Haustür stehen. Also damit kann man mobil reagieren. Und das ist manchmal auch in der kleinsten Hütte möglich. Mobiles Grün würde ich eigentlich jedem empfehlen.
Passt ja auch auf den Balkon zum Beispiel, da ist es dann ganz gut. Mhm. Aber bei mir ist es ja so, ich gehe gern durch Gartencenter, Staudenbetriebe oder auch im Baumarkt. Und bin dann ja jemand, der denkt sich, ach, die Farbe würde gut in den Vorgarten passen. Mhm. Davon rätst du aber ab, ne? Also, dass man besser lieber zweimal guckt, was kommt wohin.
Richtig, man sollte nicht danach gehen, was gerade im Angebot ist in den Gartencentern und Baumärkten allgemein, sondern dass man sich die Pflanzen standortgerecht aussucht, die man braucht. Wenn ich im Bereich der Bodendecker bin, würde ich immer dazu raten, sowas zu nehmen. Also, wenn ich wechselnde Lichtverhältnisse habe, ich nenne das immer die botanische eierlegende Wollmilchsau, so nenne ich das. Also Pflanzen, die sowohl mit leichtem Schattendruck als auch mit sonnigen Faktoren gut klarkommen können. Frauenmantel als Bodendecker gehört dazu und Geranium Storchschnabel. Das sind so Pflänzchen, die du überall hinstecken kannst. Denn selbst die meisten Fetthennengewächse können auch kurzzeitig Starkregen ab und einen total sonnigen Standort mögen die auch. Das sind so Universalpflanzen, die man in vielen Bereichen des Gartens einsetzen kann, die eigentlich immer gehen.
Okay, das ist ein gutes Beispiel gewesen.
Und ansonsten würde ich sagen, einfach mal gucken, wie die Pflanzen auch blühen. Das ist jetzt häufig im Frühjahr der Fall. Und dann weiß man auch, wie die nicht nur von der Blatttextur aussehen, sondern nachher auch von der Blüte. Und das sind für mich die Pflanzen, die ich immer wählen würde. Silberwurz, Schaumblüte, immergrün und auch Elfenblume gehört für mich noch dazu. Die wachsen nahezu an jedem Standort, auch wenn sie mehr, ich sag mal, so in den halbschattigen Bereich reingehen. Aber das sind Pflanzen, damit kann man nie was falsch machen.
Wenn man jetzt sagt, ich möchte keine Pflanzen, sondern lieber einen Rasen, dann wäre das so der klassische Wildrasen, ne? Also man wird ja eh kein Tennis im Vorgarten spielen.
Nee.
Was würdest du da so sagen, so Stichwort Kräuterrasen?
Ja, diese Kräuterrasengeschichten, die man überall häufig auch in Gartenzeitschriften lesen kann, die auch angepriesen werden von den Saatgutproduzenten, die stellen so einen Übergang dar zwischen Blumenwiese und einer Rasenfläche. Das sind verschiedene Gräser, die der Mischung beigefügt sind, die sind schnittverträglich. Und das sind Blümchenarten, viele behaupten Unkrautarten wie Gänseblümchen, Schafgarbe und Thymian. Und darum ist so ein Kräuterrasen einfach eine pflegeleichte, ökologisch sinnvolle Alternative zu diesen normalen Rasenflächen. Allerdings, das muss ich dazu sagen, wenn wilde Horden von Kindern durch den Garten laufen.
Kenne ich gar nicht von mir.
Und dann noch die rüstigen Senioren dazukommen, die Enkelkinder, Betreuer, wer auch immer, ganz egal, das Ganze ist nur mäßig trittfest. Das heißt, diese Flächen eignen sich für wenig genutzte Gartenflächen, in der Regel in der vollen Sonne, sowas haben wir auch. Und wir sollten so eine Wuchshöhe einplanen von 20 bis 40 Zentimeter. Wenig Pflegeaufwand haben wir da, wir haben eine belebte, bunte Fläche, das ist ökologisch wertvoll. Und, finde ich auch immer ganz smart, wir haben wenig Düngeaufwand im Gegensatz zum klassischen Rasen.
Ja, weil man es ja fast unberührt lässt. Dann hast du mir noch als Stichwort mitgegeben Saatgutmischung. Das heißt also, dass man da schon mit ja, fertig zusammengestellten Sachen arbeiten kann und kann davon profitieren, dass jemand anders schon gesagt hat, hier, du hast einen halbschattigen Garten, das kannst du dafür nehmen.
Da haben sich ganz viele schlaue Menschen schon Gedanken gemacht und in Deutschland gibt es viele Regeln.
Das kommt mir, das ist mir neu, Thomas.
Nein, das ist so. Aber es gibt auch Regel-Saatgutmischungen. Zum Beispiel 2.4, die Gebrauchsrasen-Kräuterrasenmischung. Wenn die ausgebracht wird, nach der Aussaat feucht gehalten wird, dann entwickelt die sich prächtig. Da einfach mal ein bisschen gucken, was so angeboten wird. Und da man nicht alles selber zusammenstellen kann. Ich finde das wie beim guten Koch, ne? Der sagt, guck mal hier, das ist meine Mischung. Kauf das ein und dann nachher kannst du mit wenig Aufwand das selber zubereiten. Und so ist es dann auch im Gartenbereich. Einfach mal gucken, das ist quasi schon mal etwas, was ausprobiert wurde, was jeder gut in seinem Garten nachpflanzen kann.
Muss man wahrscheinlich nur die passende Erde haben, aber da sind wir wieder beim Standort.
Richtig.
Jetzt können wir so ein bisschen langsam hochkommen. Also weil wir waren jetzt gerade am Boden mit den Bodendeckern und mit den Kräuterrasen. Kommen wir mal ein bisschen in die Höhe und ich gebe dir als Stichwort Gehölze und Sträucher. Da hast du auch ein paar Beispiele rausgesucht, die auch in jeden Vorgarten passen.
Ja, auf jeden Fall. Bei den Gehölzen ist es so, dass es bestimmte Bäumchen gibt, Hochstammbäume, die ja auch eine gestalterische Wirkung in den Vorgarten reinbringen. Wir haben ja nur einen begrenzten Platz oftmals. Und darum ist es wichtig, einen Baum auszuwählen, der zum Haus und zur Größe des Vorgartens passt. Und da haben wir sogenannte kleinkronige oder schmalkronige Hochstammbäume, die es in Gartencentern, in Baumschulen zu kaufen gibt. Und da sollten wir immer dran denken, auch primär Laubbäume zu wählen, weil die im Winter die Sonne ans Haus lassen. Die sorgen für Windschutz durch die Beschattung und Wasserverdunstung. Hat man ein angenehmes Klima im Sommer, man kann eine Bank darunter bauen, mit dem Postboten einen ausschnacken, das kann ja auch wichtig sein, oder mit dem Nachbarn. Und viele Bäume bieten eben durch die Blüten und Früchte Insekten, Vögel und Nahrung. Und das ist bei vielen immergrünen Gehölzen eben nicht der Fall. Darum, immergrüne Gehölze sind wichtig, ja, aber wir sollten doch Laubbäume wählen, Gehölze, die einfach kleinkronig sind, die Blüten, Fruchtschmuck hervorbringen und einfach toll aussehen. Die Felsenbirne gehört beispielsweise dazu, die Kornelkirsche, ein pflaumenblättriger Weißdorn und die vielen, vielen verschiedenen Zierapfelsorten, die es gibt. Professor Sprenger Everest gehört dazu oder auch die essbare Eberesche, die gefällt mir besonders gut. Edulis heißt sie. Das sind so Sachen, eine kleine Auswahl, die einfach passt. Ansonsten den Gärtner, den Baumschuler seines Vertrauens fragen. Da gibt es noch viel mehr, aber das sind die Beispiele, die eigentlich immer auch in kleineren Gärten gut gehen.
Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da gesagt hast mit den Laubbäumen, weil wenn wir jetzt wieder bei den spielenden Kindern sind, also ich sag mal so ein immergrüner, so ein Nadelbaum, das piekst ja mit der Zeit auch und ist nicht ganz so schön. Und jetzt kommen wir nochmal in den zweiten Dreher, zurück zu den Vögeln. Die freuen sich natürlich auch eher über einen Laubbaum, als dass sie ihre Brut in Nadelgehölzer setzen. Ne? Also machen sie auch, aber bei Nadelgehölzern, ich kenne das selbst von mir, ich hatte Eiben im Garten, die wachsen raus und dann hat man nachher so eine braune Wüste und das sieht einfach nicht mehr schick aus. Dann noch lieber ein Laubbaum, der jährlich uns neu mit Blättern verwöhnt und wirklich verschiedene Farben von grün im Frühling, Sommer bis rot im Herbst hat. Und dann gehe ich lieber im Winter diesen kleinen Kompromiss ein, dass es dann halt nur ein paar Äste sind, die ich dann aber dafür auch super beschneiden kann. Also
richtig.
Da das Plädoyer für den Laubbaum im Vorgarten.
Und diese Schnittverträglichkeit spielt eine entscheidende Rolle. Wenn ich an die Immergrünen denke, eine Eibe kannst du zurückschneiden, die treibt aus dem alten Holz wieder durch. Aber die ganzen anderen in der Regel anderen immergrünen Nadelgehölze tun das eben nicht. Und da haben wir jetzt auch schon so eine Überleitung, finde ich, zu Sträuchern, die ja auch Blüten und Fruchtschmuck tragen. Da habe ich eine ganze Menge auch in meinen Kübeln hier stehen. Die Apfelbeere gehört dazu, Aronia. Sie blüht fantastisch weißlich, hat dann nachher schwarze Beeren, die, na, ein Norddeutscher würde sagen, ziemlich multräckerischig darstellen, sauer sind.
Aber das, sein, das musst du jetzt immer für den Rest Deutschlands beschreiben.
Genau, also die sind sehr, sehr sauer. Die Bartblumen gehören dazu, Caryopteris, Scheinhasel, um jetzt doch nochmal was Immergrünes zu nehmen, die Stechpalme kann da auch durchaus eine Rolle spielen. Die Mispel, Mespilus germanica, mit ihren tollen weißen Blüten und nachher ihren schönen Früchten. Die Vielfalt der Strauchrosen, da gibt es auch alte Sorten, wie die Ghislaine, die Félingante oder die Westerland, eine neuere Sorte. Man hat die rotblättrige Rose, Rosa glauca. Man hat kleine Weiden, die man nehmen kann, auch für Kübel. Und die kleinwüchsigere Fliederbeersorte Black Lace ist zum Beispiel auch ganz nett. Und da hat man auch diesen Fruchtaspekt mit drin. Kann ich nur empfehlen. Das wäre so beispielmäßig für Sträucher, die man dann zu dem Hausbaum in Anführungsstrichen als Ergänzung in andere Bereiche pflanzen kann. Und dann kommen natürlich noch die Kletterpflanzen gleich dazu.
Ich wollte gerade sagen, also weil der eine oder andere von uns hat ja vielleicht einen Carport, wo man auch was ranpflanzen möchte. Es muss ja nicht immer der Wein sein, weil ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wenn ich mit dem Auto da ranfahre, ob ich dann da die Weintrauben davon naschen möchte. Also weil da ist ja dann schon noch ein bisschen das ein oder andere Autoabgas mit dabei. Deshalb würde ich sagen, wenn es jetzt nach mir geht, ich würde jetzt so an Sachen wie Carport oder an Mülltonnen oder auch an Fahrradabstellschuppen, würde ich eher was Schönes haben wollen, aber da muss es nicht essbar sein. Also das wäre jetzt meins. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja.
Vielleicht kannst du da ja mal ein paar Beispiele raushauen als Inspiration.
Richtig, man kann natürlich das Angenehme mit dem Nützlichen auch da verbinden, aber wenn an der Mülltonne oder an den Mülltonnen Abstellbereichen wirklich was wächst, was man sich nachher in den Mund stopft, ist das nicht so appetitlich. Ich würde vorschlagen, etwas, was toll aussieht, was pflegeleicht und robust ist. Und da kommen die Clematis ins Spiel mit verschiedenen Arten und Sorten. Die Oktoberwaldrebe zum Beispiel, die Anemonenwaldrebe, die gewöhnliche Waldrebe, Clematis vitalva, um die als Beispiel besonders anzusprechen. Die wachsen relativ zügig. Man kann sie überall gut reinranken lassen. Mein Tipp hier, pflanzt nach Möglichkeit Clematis, die am jungen Holz blühen. Die italienischen Waldreben gehören dazu, die Viticellas. Wenn man die nämlich einmal im Jahr radikal zurückschneidet vor dem Austrieb, an mehr muss man nicht denken, dann begrünen die wieder große Bereiche, werden bis zu 3 Meter hoch oder noch höher. Und die sind einfach wunderschön, ohne dass man da viel Arbeit investieren muss. Nächstes Beispiel, Kletterhortensie. Sieht auch fantastisch aus. Das echte Geißblatt ist wunderschön. Und es gibt sogar ein immergrünes Geißblatt. Das habe ich bei mir auch stehen, weil ich es einfach toll finde. Die Vögel haben was davon, können sich im Winter dort verstecken. Im Sommer treibt es neu wieder durch. Das Geißblatt nennt sich Lunicera henryi. Und kein Garten ohne Rosen.
Bin ich bei dir.
Da muss ich sagen, haut rein, bei den Kletterrosen gibt es so schöne Sorten, die ja auch Hagebutten hervorbringen, die man, wenn man möchte, ja auch später nochmal vernaschen kann. Hagebutten, Cocktails kann man sich zubereiten oder man lässt die Früchte einfach dran, weil sich die Vögel drüber freuen. Und bei den Kletterrosen hätte ich eigentlich nochmal einen Tipp, und das sind keine neueren Sorten, sondern so Sorten wie New Down, Santana und Sympathie. Sind Sorten, die altbewährt und schön sind. Es gibt auch viele Züchtungen von den Rosenspezialisten, die wir in Holstein haben. Da haben wir große Züchter.
Das soll sind ich wieder zwei. Sagen, Cordes und
Tantau. Aber ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einen ostwestfälischen Züchter namens Noack erwähnen. Dann habe ich sie eigentlich alle, die Großen in Deutschland. Und da gibt es wunderschöne Rosen, die man sich auch in den Schaugärten mal angucken kann. Aber ich möchte jetzt doch zum Schluss als Weinliebhaber doch nochmal ein bisschen Werbung machen für eine Tafeltraube. Ein Wein, den habe ich hier auch wachsen, da wo der Feinstaub nicht hinkommt, in Anführungsstrichen, wo das Auto nicht parkt, da wachsen einem die Trauben in den Mund. Und das ist die Sorte Muscat Bleu, finde ich auch sehr, sehr lecker. Echter Wein ist einfach auch wunderschön. Das wären meine Tipps im Bereich der Kletterpflanzen, die man auch im mobilen Grün wieder unterbringen kann, wenn man möchte, wenn der Kübel groß genug ist. Das heißt also, er sollte dann schon 80 cm Minimum hoch sein. Dann kann man da auch einjährige Kletterpflanzen reinpacken. Da habe ich eben noch gar nicht dran gedacht, die zu erwähnen, wie die schwarzäugige Susanne zum Beispiel.
Wie konntest du die vergessen?
Wie konnte ich die nur vergessen? Und dann hat man wirklich alles gemacht, um die Visitenkarte des Hauses besonders in den Fokus zu rücken.
Thomas, da hast du jetzt wirklich sehr, sehr viel genannt. Und wir atmen mal ganz kurz durch.
Bonustipp.
Und auch dabei bleiben wir jetzt im Vorgarten, denn du hast gesagt, für die Leute, denen die Inspiration fehlt, was sie denn machen können, denen kann geholfen werden.
Und da gibt es die sogenannten Staudenmischpflanzungen. Eben habe ich ja schon mal so bodendeckende Stauden angesprochen, wie die Elfenblume, Frauenmantel oder auch Storchschnabelarten und Sorten. Bei den Staudenmischpflanzungen ist es so, dass die Blüten- und Blattschmuck rund ums Jahr bieten. Und ja, für viele ist es aber so, dass man da einen hohen Pflegeaufwand drin sieht. Das ist aber gar nicht der Fall. Und das sind sogenannte die geprüfte Staudenmischpflanzungen, die im Privatgartenbereich noch gar nicht so bekannt sind. die aber von verschiedenen Versuchsanstellern in Deutschland schon mal getestet wurden. Da haben sich zum Beispiel Staudengärtner drum gekümmert und die haben sich gesagt, wir müssen etwas anbieten, was einfach schon vorbereitet ist, was die Menschen quasi wie so ein Teppich von der Stange oder wie Auslegeware von der Stange nur noch ausrollen müssen, beziehungsweise wie Malen nach Zahlen früher ins Beet stellen müssen. Mhm. Klappt gut. Da sind Pflanzen drin, wie zum Beispiel Katzenminze, Salbei, verschiedene Zierlauchmischungen und Taglilien. Die nennen sich beispielsweise Indianersommer, Blütentraum oder Blütenzauber. Man braucht dafür keine aufwendige Planung. Die Stauden kann man bequem der Flächengröße, die man zu Hause hat, entsprechend bestellen. Man hat ein großes Angebot für alle Standortansprüche und man hat eine ganzjährige Attraktivität mit wenig Pflegeaufwand und man hat ganz viele Stauden, die ökologisch wertvoll sind. Ein Punkt muss man allerdings beachten, die Voraussetzung ist, wenn man diese Mischungen, die es auch zu kaufen gibt, bei den Staudengärtnern seines Vertrauens, gerne auch mal auf die Seite gucken, des Bundes Deutscher Staudengärtner. Voraussetzung ist, dass man eine Pflanzfläche hat, die frei ist von Wurzelunkräutern, dass die Stauden nach Möglichkeit so frisch in den Boden kommen, wie sie bestellt wurden, dass man die nicht gerade in Trockenperioden im Frühling lange liegen lässt. Und wenn man die dann dementsprechend unter Berücksichtigung der Abstände pro Quadratmeter ins Beet bringt, steht eigentlich dem Erfolg nichts mehr im Wege.
Das hast du schön zusammengefasst.
Garten besser wissen.
Wenn ich jetzt in deinen Garten gucke, kommen wir da zu einer Sache, die eigentlich so ein bisschen verpönt ist, und zwar der Liguster.
Ja.
Wirkt ja jetzt nicht immer wie so eine mega attraktive Pflanze, aber du brichst eine Lanze dafür, nicht nur im Vorgarten, sondern eigentlich überall im Garten. Warum ist der Liguster denn deiner Meinung nach eine Empfehlung, oder warum empfiehlst du uns den Liguster?
Weil er einfach attraktiv blüht, schöne Früchte hervorbringt, die nachher gerne von Vögeln wie Amseln gefressen werden. Und weil er schnell in kurzer Zeit, zum Teil gibt es ja auch immer grüne Form des Ligusters, hässliche Bereiche im Garten schnell verschönert. Das macht den Liguster aus. Warum er so verpönt ist, früher hatte man ja geschnittene Ligusterhecken, die waren so quadratisch praktisch gut. Das war gar nicht schön. Aber wenn man sich die anguckt, ich habe die hier als sogenannte freistehende Pflanze, ist es einfach wunderschön, weil sie einfach so toll blüht und auch absolut schnittverträglich ist. Das zeichnet diese Pflanze aus. Ich muss allerdings dazu sagen, sie ist schwach giftig in den Blättern und auch im Bereich der Früchte, die ja, wie gesagt, für Menschen nicht gut sind, aber von den Vögeln gut vertragen werden. Darum möchte ich einfach für diese tolle Pflanze, die mir so gut gefällt, Werbung machen, die es in allen möglichen Ausfertigungen gibt. Wintergrün, laubabwerfend, aber Liguster ist einfach echt was Schönes. Und darum möchte ich für dieses Gehölz Werbung machen.
Und was ich über den Liguster gelesen habe, ist, dass er wegen dieser dichten Struktur, die man ja von außen relativ gut erkennen kann, auch sehr gut ist im Feinstaubfiltern. Das heißt, er tut auch da wieder was und kann deshalb auch super im Vorgarten stehen. Muss man halt nur den Nachbarn erklären, nee, der sieht nicht wild aus, der ist einfach so gewachsen, wie er ist. Also und so finde ich, hat er auch was Attraktives an sich, weil es muss ja nicht immer dieses quadratisch praktisch gut geschnittene sein, was früher echt irgendwie Mode war, was aber wirklich eigentlich echt kein Augenschmaus ist. Also von daher ruhig mal ein bisschen was zulassen und ein bisschen der Natur ihren Lauf lassen. Ich finde den so schön, wie er ist.
Und wenn es nochmal eigentlich nicht so schön sein sollte, kann man, wie ich hier, noch eine zusätzliche Kletterpflanze reinranken lassen. Eine Wildklematis. Und dann ist er doppelt so schick.
Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Informationen mitgenommen für euren Vorgarten. Also ich glaube, Thomas hat da sehr viel Wissen und Inspiration geliefert. Da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel dabei. Solltet ihr trotzdem noch Fragen zum Vorgarten haben oder vielleicht bei der einen oder anderen Pflanze noch mal eine Frage haben, dann ist das gar kein Problem. Ihr könnt uns nämlich eine Mail schreiben.
An garten@ndr.de.
Und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr den Abo-Haken setzt, weil dann verpasst ihr gar keine Folge. Dann würdet ihr auch mitbekommen, um was es in der nächsten Folge geht. Da sind nämlich wieder die Niedersachsen dran. Und was bei denen im Fokus steht, erzählt uns Martina jetzt mal kurz.
Hallo aus Hannover. Bei uns hat es in den vergangenen Wochen kaum geregnet, wenn so ein paar Tropfen in den vergangenen Tagen, aber das war kaum der Rede wert. Wir mussten schon ein paar Gießkannen schleppen, um unsere Beete auf dem Funkhausgelände hier zu bewässern, damit die Pflanzen auch tatsächlich was werden. Wasser ist wichtig, wertvoll und teuer. Deshalb geht es bei uns in der nächsten Folge darum, wie wir richtig wässern und dabei auch Wasser sparen können. Und da gibt es tatsächlich ein paar Tipps, auf die ich vorher gar nicht mal so einfach gekommen wäre.
Und die Folge findet ihr jetzt schon in der ARD Audiothek. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst und eine Woche später dann erst hier. Und Thomas, weißt du was? Wir haben heute ganz viel über das Thema Wissen geredet, da aber in Bezug auf den Vorgarten. Und wenn die Leute jetzt noch mehr Lust auf Wissen haben, dann haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für die, nämlich
den SWR-Podcast Das Wissen.
Da wird täglich ein Thema vorgestellt. Eine halbe Stunde ist das mit recherchierten Hintergründen zu ganz verschiedenen Themen. Also da kann es mal um den Garten gehen, aber auch um Artenschutz. Zum Beispiel mal so ein detailliertes Thema, das wäre was für dich, Thomas. Wunderpflanze Moos. Da geht es darum, wie es quasi vom Evolutionsbooster zum Luftreiniger wurde. Also die tolle Wirkung des Mooses. Vielleicht auch eine kleine Fortbildung für dich.
Absolut. Oder auch zum Thema Hanf. Also ich meine jetzt den, den man als klimafreundliche Kulturpflanze bezeichnet. Dann gibt es natürlich auch Themen zu Gesellschaft, zu Geschichte und viel mehr.
Also man merkt schon, der Podcast, der spricht mit Menschen, die sich auskennen. Also macht er im Prinzip genau das Gleiche wie ich. Sammelt sich halt nur die Thomas Balsters zu anderen Themen ein. Reist dafür aber auch an wichtige Schauplätze und sammelt Erkenntnisse aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart. Und schaut dann natürlich auch noch in die Zukunft von heute und morgen. Also da ist wirklich ganz, ganz viel drin. Gibt es täglich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Für jeden Geschmack das Passende. Mehr geht ja eigentlich gar nicht.
Nee, mehr geht nicht. Und damit können wir jetzt den Laden hier auch dicht machen. Denn das Wissen, das können wir uns jetzt gleich auch mal selber raufschaffen. Ich sag vielen Dank, Thomas.
Ich sag vielen Dank, Samir. Es war mir ein Vergnügen.
So, und ich würde sagen, wir greifen uns jetzt gleich Hacken und Spaten und machen dann mal weiter. Und denkt immer dran, wir machen keine Gartenarbeit.
Wir gärtnern.